Ich glaube, dass man immer dazu neigt, sich selber zu limitieren. Also Leute, die hören, was ich mache, sagen, ja, das könnte ich ja nie, weil ich bin ja viel zu alt. Das könnte ich ja nie, weil ich kann nicht so gut schwimmen. Das könnte ich ja nie, ich bin ja nicht so sportlich und so weiter und so fort.
Das ist Anna von Bötticher, Deutschlands beste Apnoe-Taucherin. In dieser Folge zu Gast bei mir in der Sportfamilie.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Meine Leitung geht heute nach Berlin und ich freue mich, Anna von Bötticher in der Sportfamilie begrüßen zu dürfen. Anna, wie geht's dir in diesen seltsamen Corona-Tagen?
Ach ja, mir geht's gut. Ich denke, so wie allen, ne? Jeder muss sich da jetzt anpassen und jeder heult dem hinterher, was er jetzt gerade nicht machen kann und insgesamt, aber... Ach, ich glaube, wir leben in Deutschland. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Vorteile über dem Rest der Welt, den meisten Ländern der Welt, die sich jetzt damit rumschlagen müssen. Und ich denke, da darf man auch wirklich nicht jammern.
Oder hättest eigentlich jetzt gerade woanders sein sollen, nehme ich an, und nicht in Berlin, oder?
Ja, ich wäre jetzt eigentlich gerade in Grönland, also in der Arktis, wirklich an einem ganz kleinen, ganz abgelegenen Ort, der auch sehr schwer zu erreichen ist. Und da würden wir auch sicherlich jetzt erstmal festsitzen, wenn wir es da noch hingeschafft hätten. Aber wenige Tage bevor Abreise sozusagen war das nicht mehr möglich, hat Grönland die Grenzen geschlossen und vollkommen korrekt. Ich hatte mir sowieso schon überlegt, dass ich war mir schon sehr unsicher, ob ich da überhaupt noch hinfahren möchte und hatte eigentlich überlegt, schon von mir aus davon Abstand zu nehmen, weil das ist ein wirklich abgelegenes, wildes Land und in der Hauptstadt Nuuk, die auch aber nur schwer zu erreichen ist, wenn man auf der anderen Seite von Grönland ist. Ja. Also der Ort, wo wir hingefahren wären, der ist nur per Helikopter zu unterreichen und der fliegt auch nur, wenn das Wetter gerade passt. Ne? Ja. Und in Nuuk gibt es ein Krankenhaus mit 139 Betten und 4 Intensivbetten. So, wenn man sich jetzt überlegt, dass man da aus Versehen das Virus einschleppt, das könnte man ja nie im Leben verantworten an einen Ort, wo es nur 4 Intensivbetten gibt, ja, in einem Land. Also das wäre einfach so schlimm. Das könnte man nicht verantworten. Und insofern konnte man da eigentlich auch von sich aus schon gar nicht mehr hinreisen. Es war eigentlich klar, dass das nicht mehr möglich ist. Selbst wenn die Grenzen nicht geschlossen hätten, hätte man diese Entscheidung für sich treffen müssen.
Ja, momentan ist, glaube ich, eine Zeit, so wie du es gesagt hast, wo jeder so für sich ist oder viel für sich ist, natürlich mit Stille klarkommen muss. Und da habe ich eine ganz interessante Passage gleich am Anfang in dem Prolog von deinem Buch gefunden. Das würde ich gerne ganz kurz vorlesen. Da schreibst du, Apnoe-Tauchen ist das Reduzieren des Daseins auf seine grundlegenden Bestandteile. Es ist die ultimative Pause, ein Stillsein, wie es der Mensch sonst nicht kennt. Wie nutzt du denn diese Stille? Also hast du da auch ein Problem mit oder bist du, sage ich mal, vom Apnoe-Tauchen dann eher gewohnt? Hast du da eher Techniken und Methoden, wie es dir dann trotzdem gut geht? Oder ziehst du da auch eine Parallele zu dieser inneren Stille, wo man sich gerade zurückzieht?
Also für mich ist das sowieso nicht so ein Problem, weil ich sowieso schon immer, schon als Kind jemand war, der sehr gerne auch alleine war. Also sehr gerne gesellig, aber genauso gerne, ich habe einfach so viele Seiten in mir und liebe die Vielfalt und ich mag es, unter Menschen zu sein. Ich mag aber auch genauso gerne alleine sein und kann problemlos tagelang, stundenlang mit mir alleine sein. Mir ist auch niemals langweilig. Ich kann halt auch einfach Wochen und Tage lang einfach Bücher lesen. Endlos Bücher lesen und bin damit zufrieden und bin damit glücklich. Das ist natürlich auch eine Art von Stille und das ist ganz wunderbar. Da hat man auch nie das Gefühl, alleine zu sein, weil man hat ja irgendwie immer diese Welt im Buch, die dabei ist. Und ich denke, diese wahre Stille, die erleben wir ja tatsächlich alle gar nicht und auch jetzt nicht. Denn wir sitzen ja alle in unseren Häusern und in unseren Wohnungen vor den Fernsehern, vor Netflix, vor Amazon Prime, vor dem Fernseher, vor dem Handy, vor Twitter, vor Social Media. Also eigentlich ist ja die Flut der ständigen Informationen und des ständigen Kontaktes mit der Außenwelt fast noch intensiver, als wenn man draußen durch die Gegend geht und was zu tun hat. Also Stille ist es ja in Wahrheit gar nicht für uns alle. Und es ist ja sehr selten geworden, dass man wirkliche Stille erfährt und auch wirklich erfährt, so mit sich alleine, ohne irgendetwas klarzukommen, ohne Ablenkung, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und wer sich dem mal wieder aussetzt, der merkt, wie unangenehm einem das ist. Das ist richtig schwer geworden. Aber es ist was ganz, ganz Spannendes und etwas, was uns gut tut, finde ich. Und was man auch lernen muss, auszuhalten. Das ist eine gute Sache, das mal zu testen, ob man das noch kann.
Also ich für meinen Teil kann alles nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Also auch ich bin gern allein. Ich lese auch sehr, sehr viel. Bei mir ist es so, dass passend zu dem, was du gesagt hast, bei mir waren es so lange Spaziergänge, wo man dann das Handy zu Hause lässt, was total albern klingt aufs erste Hören. Aber es ist, wer macht das heute schon, dass man einfach eine Stunde geht, ohne, sag ich mal, seinen digitalen Knochen da in der Hand zu haben oder dabei? Deswegen, das hat mir ganz, ganz viel oder gibt mir sehr, sehr viel. Wie integrierst du denn das konkret? Also die Bücher hast du schon genannt oder das Lesen. Gibt es sonst andere Techniken oder andere Sachen, die du gerne machst, um das gezielt in deinen Alltag zu lassen?
Also so im normalen Alltag, wenn ich in der Stadt bin, brauche ich es auch nicht. Das ist sowieso ein Teil von mir und ich muss das nicht suchen. Ich liebe dann auch die Stadt und das Leben in der Stadt und ich gehe gerne raus, sitze mich mit meinem Buch ins Café, damit da Leben und Gewusel um mich rum ist, weil ich das eben genauso mag. Ich habe ja natürlich aber den Vorteil, dass ich halt ein sehr abwechslungsreiches Leben führe, was dann auch manchmal ein bisschen unruhig ist dadurch. Aber ich komme natürlich hinaus in die Natur, ich komme aufs Meer, ich komme ins Wasser, ich komme ins Gebirge, ich komme an alle möglichen Orte, die natürlich sehr eindrucksvoll sind und wo man das Handy eben nun mal nicht dabei hat, wenn man im Wasser ist. Und wo man sich mit der Natur und sich selbst darin sehr auseinandersetzen muss und wo da einfach aus der Situation heraus schon ein Abstand von diesem Gewusel der Welt entsteht. Und das habe ich halt sowieso als Teil meines Lebens. Und insofern, wenn ich jetzt nun mal dann in der Stadt bin, dann muss ich es nicht extra suchen. Aber wer das muss, ich glaube, es ist es wert, sich manchmal zu überlegen, dass man diese Zeit einbaut und auch mal wieder guckt, ob das überhaupt geht. Das ist nicht für jeden immer möglich, wenn man nun mal vier Kinder hat und einen Haushalt schmeißen muss und einen Job. Wo soll man dann noch irgendwie grandios eine Stunde alleine durch den Wald marschieren, wenn man mitten in der Stadt lebt? Das ist ja schwierig. Aber manchmal reicht es vielleicht, dass wenn man in der U-Bahn sitzt und zur Arbeit fährt, dass man nicht die ganze Zeit aufs Handy schaut. Sich mal selbst herauszufordern, schaffe ich es, 40 Minuten in der U-Bahn nicht aufs Handy zu schauen, nicht zu lesen, sondern einfach nur still zu sitzen, zu warten, diese Zeit vergehen zu lassen, mich vielleicht umzusehen, wer ist hier alles mit mir in der U-Bahn, oder auch nur so vor mich hinzudenken. Also einfach mal versuchen, ob man es schafft, nicht ständig Ablenkung zu suchen. Das ist nämlich gar nicht so einfach und das ist aber eine sehr gute Übung.
Du sprichst ja auch davon, dass viele sich selber limitieren. Das gilt vielleicht auch sogar für die Stille, wo man es gar nicht vermutet. Also man kann ja sich selber nicht nur limitieren, was Leistung angeht, oder dass man nicht Sachen ausprobiert, die vielleicht lohnenswert wären und das Leben erst schön machen, sondern dass man auch einfach diese Angst hat, diese Stille halt zuzulassen. Da wollte ich eben nur noch mal drauf eingehen. Aber eigentlich wollten wir über das Apnoe-Tauchen sprechen, auch über deine mentale Stärke, wo ich einige Fragen zu habe. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne, du hast es selber schon angesprochen, über das Thema Bücher mit dir sprechen, weil das ist auch eine Leidenschaft, die wir teilen, das Lesen und sogar Schreiben auch bei mir. Du hast ja da vielfältige Erfahrungen gemacht. Du hattest ja oder hast den Buchladen in Berlin. Letztes Jahr ist da auch dein erstes eigenes Buch erschienen. Wie war das vom Prozess, von dem Schreiben? War das dann eine große Herausforderung für dich? Wie bist du dem begegnet? War das ein Vorteil, diese Erfahrung mit dem Buchladen zu haben? War das eher ein Nachteil, weil du eingeschüchtert warst? Oh je, es gibt so viele gute Schreiber. Wie soll ich da rangehen? Oder wie war der Prozess für dich?
Nein, also der Buchladen war jetzt da weder ein Nachteil noch ein Vorteil. Man hat ja da mit dem Schreiben an sich dann wenig zu tun, dass ich schon lese, seitdem ich das erste Wort Lesen in der Schule gelernt habe, man mich vom Lesen nicht mehr abhalten konnte. Also meine Eltern mussten mir die Glühbirne nachts rausdrehen, das war nicht möglich, dass ich aufhöre zu lesen als Kind. Das ist halt etwas, was mich schon immer begleitet und dadurch habe ich, obwohl ich selber kein Schreiben gelernt habe jetzt an sich, habe ich ein sehr sicheres Gespür entwickelt über diese vielen Jahre über Ausdrucksweise und welche Art von Ausdrucksweise mir gefällt. Und man entwickelt, wenn man selber auch dann schreibt, natürlich so auch seine eigene Stimme, kann man sagen. Die Herausforderung, das Buch zu schreiben, war für mich, es ist ja auch ein sehr persönliches Buch. Ich schreibe ja keine Literatur. Also insofern, es ist ja einerseits einfach, andererseits tatsächlich sehr schwierig. Aber es ist ja einfach auch meine Gedanken über die Welt und meine Geschichte. Und wer soll mir schon sagen, dass es falsch ist oder richtig? Das kann einem ja auch keiner sagen. Also das ist ja sowieso immer so beim Schreiben. Also die Herausforderung war für mich eher, dass ich einfach sehr wenig Zeit dafür hatte. Weil was ich gar nicht kann, ist so eine Stunde morgens am Tag schreiben und dann irgendwas anderes machen. Also das hätte ich gekonnt, wenn ich jetzt ein Buch, ein handwerkliches Buch über wie taucht man Apnoe schreiben würde, dann könnte ich das. Das ist einfach Arbeit, da muss man einfach bestimmte Dinge müssen da drin sein und fertig. Kein Problem, das kann ich nebenbei machen. Aber etwas so Persönliches oder etwas so, wo es auch so sehr darum geht, die Stimmung zu erfassen, die sehr schwer zu erfassen ist. Wie erkläre ich dem Menschen, was es bedeutet, unter Wasser zu sein und nicht zu atmen? Das ist ja nicht so einfach, weil sich da die meisten Leute nichts drunter vorstellen können. Unter Bergsteigen kann man sich eher was vorstellen. Das ist natürlich sehr schwierig und das geht für mich nur, wenn ich mich ganz da rein versenke. Dann kann ich in der Zeit nichts anderes tun. Das heißt, ich wusste schon, das ist einfach meine Art zu schreiben. Ich bin dann einfach drin und denke an nichts anderes und kann an nichts anderes denken und kann auch wirklich nichts anderes machen. Und dafür hatte ich halt 2 Monate mir freigehalten. Und das waren die einzigen 2 Monate in dem Jahr, die ich mir eben dafür Zeit nehmen konnte. Und das ist natürlich jetzt nicht viel, um ein ganzes Buch zu schreiben, zumal wenn man noch nie eins geschrieben hat.
Ja.
Und dann war natürlich die sehr große Herausforderung, dass in dieser sowieso schon sehr, sehr knappen Zeit, ich hatte mich dann in den Bergen sozusagen bei meinem Freund eingeschlossen und habe auch wirklich nichts anderes gemacht, außer zu schreiben. Und nach einem Monat ist meine Mutter in Griechenland ins Koma gefallen und lag dort 5 Tage im Koma mit einer Gehirnblutung. Ganze Familie dahin gerast, war also wirklich eine sehr schwierige Situation und ist dann da nach 5 Tagen verstorben. Und da steht die Welt, wie jeder, der einen Elternteil oder sonst jemanden verloren hat, der weiß, dass dann die Welt einfach erstmal Kopf steht und dann noch solche Dinge wie mit im Ausland sterben und den Formalitäten und allem, was man dann zu erledigen hat. Wenn ich 2 Monate habe, ein Buch zu schreiben, nach einem Monat passierte halt das. Und das war natürlich dann sehr, sehr schwierig, emotional wie zeitlich, wie alles, dieses Buch zu Ende zu bringen. Aber mir war es wichtig, es zu schaffen. Der Verlag hat gleich gesagt, okay, wir verschieben das. Aber ich wusste, wenn wir das jetzt verschieben, dann muss ich von vorne anfangen. Dann wird es ein ganz neues Buch. Und das schaffe ich jetzt auch nicht. Also mit der gleichen mentalen Stärke vielleicht, mit der ich andere Dinge in schwierigen Situationen bewältigt habe, ging dann eben auch das. Ich habe da meinen Weg gefunden, mich zu konzentrieren. Und das ist eben ein Teil des Buches geworden irgendwo. Auch diese Schwierigkeit ist eben auch ein Teil dessen, wie das Buch dann geworden ist. Und das gehört eben auch dazu. Es gehörte eben dazu, zu meinem Leben, an diesem Punkt. Es war wahnsinnig schwierig, wirklich sehr hart, aber es ging dann eben auch. Und ja, so ist das Buch eben auch ein Teil von dem und gehört sich so. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich würde es jetzt nicht gerade schreiben wollen. Es wäre auch nicht schöner, das jetzt zu machen. Also es ist perfekt, dass das so geklappt hat.
Kannst du nochmal erzählen, wie das überhaupt kam mit dem Buchladen? Also da hattest du ja auch erst Theaterwissenschaften, glaube ich, war es studiert in München und damit angefangen, auch Komparatistik. Wie kam das dann? Vielleicht kannst du uns in die Zeit nochmal zurückholen in Berlin, wo das dann losging, auch mit dem Buchladen. War das so dein Traum oder bist du da eher so zufällig reingerutscht? Wie war das?
Ja, also ich habe ja Literatur mal studiert. Theaterwissenschaft hat tatsächlich im Hauptfach studiert und Literatur so in den Nebenfach. Habe dann aber in London ganz andere Sachen gemacht. Ich habe als freiberuflich, als Freelancer in den Produktionen gearbeitet, also alle möglichen Medien, so wie Nachrichten und Musikvideos und Dokumentarfilme, egal, was auch immer kam, wo man halt gebucht wird als Freelancer und hatte nichts damit am Hut, irgendwie einen Buchladen zu haben. Ich wollte überhaupt gar keinen Laden haben, weil wenn man einen Laden hat, dann muss man ja immer da bleiben. Und das war noch nie mein Film. Also ich war immer sehr abwechslungsreich, sagen wir mal so, in meinem Leben. Deswegen war ich ja auch Freelancer. Das hat sehr viele Nachteile, aber halt auch den Vorteil, dass man irgendwo auch flexibel ist. Und immer an einem Ort zu bleiben die ganze Zeit und jeden Tag in den gleichen Laden zu gehen, war jetzt nicht meine Vorstellung von dem, was ich machen will. Und der Buchladen, den wollte ich überhaupt nicht haben, sondern meine Mutter wollte den haben. Also meine Mutter wollte, dass ich da in dem Haus, in dem sie wohnte, wo ein Geschäft unten frei wurde, dass ich da einen Buchladen reinmachen soll. Und ich habe gesagt, ich will aber keinen Buchladen, schönen Dank. Und dann hat sie gesagt, ja, dann macht sie das eben. Und dann habe ich gesagt, ja, mach, viel Spaß. Und dann wurde aber bald klar, dass das für sie sehr schwierig ist, weil sie hatte in ihrem Leben, glaube ich, irgendwie 2 E-Mails geschrieben und jetzt solche Dinge wie das Online-Bestellsystem und das Kassensystem und so weiter zu bedienen, war jetzt dann schon eine sehr große Herausforderung für sie. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, okay, pass auf, ich helfe dir, ihn zu eröffnen. So, Laden ist da, Kunden kommen und dann ist es aber deiner. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und dann haben wir das auch so gemacht. Tatsächlich habe ich da irgendwie das meiste gemacht, weil es einfach praktisch nun mal so eher meine Stärke war. Und dann ist sie aber erstmal krank geworden, so 3 Monate lang und konnte nicht arbeiten. Und dann musste ich halt im Buchladen arbeiten. Und dann war auch klar, dass ich sie tatsächlich damit erstmal noch nicht alleine lassen kann. Und so bin ich halt aus Versehen zu einem Buchladen gekommen, obwohl ich das wirklich überhaupt nicht wollte. Und dann hängt auch dann doch das Herz dann dran, wenn man nun mal dann da schon seine ganze Energie reingesteckt hat. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir haben das dann halt gemeinsam gemacht, meine Mutter und ich. Und sehr schön so.
Normalerweise würde die Frage später kommen, aber ich stelle es einfach jetzt, weil ich eigentlich die Antwort nicht abwarten kann. Das interessiert mich einfach. Du hast ja so viel schon gelesen. Kannst du da, oder ich formuliere es mal so, gibt es ein Buch, was du, oder Bücher, die du schon sehr oft verschenkt hast? Und wenn ja, warum? Fällt dir da was ein spontan?
Ich verschenke nicht so wahnsinnig viele Bücher, weil ich das einfach immer sehr schwierig finde. Jeder Mensch ist so unterschiedlich und am besten sucht man sich seine Bücher selber aus. Ich kann aber, da wir ja nun gerade über Stille gesprochen haben, sehr empfehlen von Erlend Kagge. Das ist ein skandinavischer Autor, Philosoph, Abenteurer, besitzt selber, hat sogar einen Verlag, das Buch Stille. Und das ist sensationell. Ein wunderschönes Buch mit ganz vielen Gedanken zum Thema Stille von jemandem, der sie auch wirklich erlebt hat, auch weit draußen in der Welt. Und das ist zum Beispiel eins, was ich sehr empfehlen kann. Und ein anderes Buch, was ich sehr gerne empfehle, ist das Buch von Joe Simpson, Touching the Void heißt das auf Englisch, Sturz ins Leere auf Deutsch. Und das ist eine sehr spannende Geschichte über Überleben am Berg in einer ganz extremen Situation. Wirklich unfassbar, gibt auch einen tollen Dokumentarfilm dazu, wie er das aus der Kraft, aus der inneren Kraft überlebt, diese Situation und was es bedeutet, auch Freundschaft und ganz viele Themen spielen da eine Rolle und er schreibt auch wirklich gut und das ist ein Buch, was ich finde, was für jeden Menschen sehr gut zu lesen ist und sehr, sehr spannend.
Gibt es da weitere Bücher spezifisch zum Sportbereich? Gibt es da vielleicht noch was, was du empfehlen könntest?
Etwas, was inspirierend wäre sozusagen, habe ich tatsächlich nicht so viel gelesen. Ich lese immer eher so die Abenteurer, Berg und so weiter Bücher. Allerdings, ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen aus dem Sport, was mir sehr gut gefallen hat, und zwar von Tyler Hamilton, The Secret Race, ein Buch über die Tour de France. Und Tyler Hamilton, einer der ganz großen Tour de France-Rider, zusammen im Team mit Lance Armstrong. Und da geht es eben, der packt aus über das ganze Doping, den ganzen Dopingskandal, aber auch über überhaupt das Training, das Team, wie es ist, die Tour de France zu fahren. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Buch aus dieser Zeit des maximalen Dopings, wirklich wie so eine Kriminal. Wie eine Detektivgeschichte, es ist unfassbar spannend zu lesen, was tatsächlich wirklich abgegangen ist und wie das für die Fahrer selber war. Aber es ist auch ein irres Buch über die Tour de France, also über diesen wahnsinnigen sportlichen Event. Und ich finde, es ist so unendlich schade, dass das durch diese ganzen Dopingskandale leider so zerstört ist. Also, dass man das irgendwie nicht mehr so richtig mit Freude sehen kann. Also es fällt einem ja ein bisschen schwer inzwischen, weil eigentlich ist es eins der phänomenalsten Sportevents der Welt. Also diese 3 Wochen, die Leute dort erleben und was für eine Art von Teamwork das ist. Und das ist also eine tolle Geschichte. Und das ist auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, was auch Spaß macht. Auch abseits der Doping-Geschichte finde ich spannend zu lesen und hat mir viel Freude gemacht.
Von diesem Thema gehen wir mal über jetzt zu dem Apnoe-Tauchen. Das ist für mich eine völlig fremde Welt, eine sehr faszinierende Welt. Ich bin da total begeistert von dem, was du machst. Ich bin dann eher in der Kategorie, das sind vielleicht noch Limits, die ich mir selber setze, wo ich da sehr, sehr viel Respekt davor habe, vielleicht auch zu viel Respekt. Bei dir war es ja so, du hast relativ früh begeistert getaucht. Du hast aber dann, verging noch eine Zeit, bis du halt den ersten Tauchkurs gemacht hast mit 17 und dann noch mal eine längere Zeit, bis du zu Apnoe-Tauchen gekommen bist. Weißt du noch, wann du das erste Mal auf das Thema gestoßen bist? Also bei mir, und wahrscheinlich kannst du den Vergleich auch nicht mehr hören, war es halt der Film Im Rausch der Tiefe von Luc Besson. Und da vielleicht auch noch die Anschlussfrage, was hältst du von dem Film, weil es ja um dein Metier geht, und was war der erste Berührungspunkt eben zum Apnoe-Tauchen?
Naja, ich habe natürlich selber es irgendwo schon immer gemacht, weil ich halt schon die Luft angehalten habe und schon als Kind und probiert, wie alle Menschen das halt tun, bei mir vielleicht etwas extremer als bei den meisten, auch schon immer getestet habe, wie tief komme ich runter. Und insofern war das natürlich einfach aus Versehen schon ein Teil von meinem Leben. Und ja, da ich natürlich ja auch dann schon relativ früh auch mit Gerätetauchen, also mit ganz normalen Flaschentauchen angefangen habe, habe ich natürlich große Faszination für alle Dinge mit Tauchen zu tun hatten, gehabt und hatte natürlich auch schon recht früh irgendwie hier und da von dem Apnoe-Rekord gehört. Damals Pipin Ferreras und Umberto Pellizzari und später auch André Mestre, die großen Rekorde aufgestellt haben, Tanja Streeter. Alle die damals mit dem Schlitten sehr tief getaucht sind, das war mir immer schon ein Begriff, weil mich Tauchen an sich einfach sehr, sehr fasziniert und gefesselt hat. Natürlich habe ich auch den Film gesehen, Im Rausch der Tiefe. War super schön, war natürlich wirklich, glaube ich, für uns alle irgendwie toll. Eine verrückte Welt und auch ein toller Film, toll erzählt. Wenn ich jetzt immer danach gefragt werde, also wir Apnoe-Taucher lieben natürlich alle diesen Film. Das ist total klar, der macht uns große Freude. Ich werde dann immer gerne danach gefragt, ob ich dann auch so diese Sehnsucht nach der Tiefe kenne, dass es dann so eine Obsession ist, im tiefen Rausch nicht mehr zurück zu wollen. Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich möchte dann schon gerne wieder zurück an die Oberfläche und ich möchte dann auch schon gerne atmen. Man hat ja auch den Atemreiz durchaus, das Bedürfnis zu atmen, was man aushalten muss, was nicht unbedingt schön ist, das auszuhalten. Also wo er dann so am Ende mit dem Delfin in die Tiefe verschwindet, das ist dann halt auch einfach Hollywood. Also das muss man schon so sehen, das ist einfach Hollywood. Trotzdem ist es schön, also ich habe da auch nichts dagegen, nur das ist also jetzt nicht so, wie ich das erlebe, sagen wir mal so, dass ich mich da ständig gegen ankämpfen muss, in die Tiefe verschwinden zu wollen. So ist es nicht. Trotzdem ein schönes Ende für den Film natürlich.
Aber dramatisch. Du hast ja dann diesen Workshop gemacht, aber wie kam es dann, es ist ja eigentlich unglaublich, dass du dann in einem halben Jahr zur Weltspitze kommst. Also was hast du da anders gemacht wie viele? Warst du da irgendwie besonders fokussiert? Wie sah das Training aus?
Ja, also mein Workshop, also meine erste Berührung tatsächlich mit dem offiziellen Apnoe-Tauchen war eben ein zweitägiger Kurs auf einer Marinebasis in England in einem Tauchturm, wo die U-Boot-Fahrer den Notausstieg aus dem U-Boot üben. Das heißt, die steigen dann von unten aus so einer Luke, müssen die ins Wasser und müssen dann eben zur Oberfläche. Und inzwischen mache ich auch da Ausbildung bei der deutschen Version davon. Und da durfte am Wochenende sich eine Apnoe-Instruktorin Emma Farrell aus England immer einmieten und hat da Unterricht gemacht dann. Und das ist ein toller, spannender Ort. Und da habe ich so einen Workshop belegt. Und mich hat da sofort die Faszination gepackt. Und ich dachte, okay, alles klar, wo geht's hier weiter? Wie komme ich tiefer? Dieser Turm war 28 Meter tief, da war ich in 2 Stunden. Und habe dann gleich den nächsten Kurse gemacht in Ägypten, und schon ein paar Wochen später. Und hatte mir überlegt, ich werde jetzt Apnoe-Instruktor, dann kann ich immer Apnoe tauchen, ohne selber dafür bezahlen zu müssen. Und habe so diese Laufbahn eingeschlagen. Das war jetzt gar nicht viel Training. Ich war da an den Wochenenden mit Emma irgendwie in einem schrecklichen See in England bei Regen und Kälte mit ihren Schülern. Und habe da so meine Schritte zum Instruktor absolviert und habe mir dann gedacht, dass wenn ich jetzt Apnoe-Instruktor wäre, Tauchlehrer wäre, dann ist natürlich immer, kommt diese Frage auf nach Wettkampf, weil das halt ein großer Teil des Apnoe-Sports ist, im Gegensatz zum normalen Tauchen mit Flaschen, wo es halt keinen Wettkampf gibt. Werden mich Schüler immer danach fragen. Und vielleicht, wenn man Apnoe-Tauchlehrer sein möchte, dann sollte man mal bei so einem Wettkampf mitgemacht haben, damit man einfach mal das erlebt hat und ein bisschen was erzählen kann. So wie wenn man halt bei so einem 10-Kilometer-Lauf mal mitmacht. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Und da war in England ein kleiner Wettkampf in einem See. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man jetzt da zu dem Wettkampf geht, das war irgendwie Anfang August, dann sollte man vielleicht vorher mal ein bisschen trainieren. Und dann bin ich nochmal nach Dahab in Ägypten gefahren und habe da 2 Wochen so wirklich gedacht, okay, ich trainiere jetzt mal 2 Wochen. Und da habe ich 2 Wochen trainiert und in diesen 2 Wochen bin ich schon 48 Meter tief getaucht und der deutsche Rekord damals waren 50. Also das ging natürlich recht schnell. Und in dem Wettkampf in England habe ich mich dann qualifiziert, sozusagen für die Weltmeisterschaft, die im November war. Und vor dieser WM habe ich nochmal einen Monat vorher angereist und habe einen Monat trainiert, auch wieder da in Ägypten. Es war jetzt also nicht wahnsinnig viel Training, also nicht so, dass ich da jetzt 6 Monate lang wie eine Wilde trainiert hatte. Ich habe das alles so nebenbei gemacht, wie man so ein Hobby halt betreibt, ja. Das ging recht schnell bei mir, weil ich glaube, ich hatte einfach den Vorteil, dass ich ja schon sehr, sehr tief getaucht war. Ich war ja mit Flaschen schon sehr extrem unterwegs. Ich war ein sogenannter Trimix-Taucher. Das bedeutet, man taucht mit Helium-Luftgemischen und ganz vielen Tanks in große Tiefen, aus denen man eben nicht einfach zurückkommen kann. Man muss so Dekompressionsstufen einhalten und muss jedes Problem unter Wasser lösen. Es braucht viel Training und viel Erfahrung und war wirklich so am Rande von dem, was man auch so sicher machen kann. Das hat immer Risiken. Und da war ich schon 130 Meter tief getaucht. Das heißt, mein Unterbewusstsein war natürlich an Tiefe an sich schon gewöhnt. Also als ich da in Dahab das erste Mal trainiert habe und war dann so 48 Meter tief getaucht, hat jemand zu mir gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, jetzt bist du wahrscheinlich ohne Flasche tiefer getaucht als mit. Weil für den normalen Flaschentaucher im Sporttauchen, wie wir sagen, ist so die Tiefengrenze 40 Meter. Und 40 Meter fühlen sich auch wirklich tief an. Aber da ich ja schon 130 Meter tief getaucht war, habe ich da noch gelacht und habe gesagt, nee, das kann ich in Apnoe niemals schaffen. Und mir war auch klar, dass für mich mein Unterbewusstsein, wenn ich höre, 60 Meter tauchst du jetzt, dann schlägt das kein Alarm, weil das findet 60 Meter normal, dass man dahin taucht. Und ich hatte halt auch schon den Vorteil, für dieses technische Tauchen braucht man sehr, sehr viel mentale Stärke und ein sehr hohes Maß an haargenauer Selbsteinschätzung und Rücksichtnahme auf sein eigenes Können und auch immer wieder überprüfen und einschätzen, kann ich das jetzt, wie fühle ich mich heute, wie sind die Umstände, wie alle Faktoren mit einzubeziehen und mit großer Präzision vorzugehen, großer Konzentration und auch zu wissen, was kann ich mir zutrauen und was auch nicht. Und das war für mich schon selbstverständlich. Und das ist etwas, was eigentlich beim Apnoe-Tauchen extrem wichtig ist und sehr, sehr viel ausmacht. Dieser Teil, das ist 75% ist Kopf eigentlich erstmal. Und deswegen bin ich sehr schnell vorwärts gekommen, weil ich das nicht erst lernen musste. Ich hatte das schon aus meinem Hintergrund. Und ich glaube, das ist so der Grund, wieso ich da recht große Schritte gehen konnte im Vergleich zu vielleicht anderen, die länger gebraucht haben.
Und diese mentale Stärke, die ja unzweifelhaft bei dir vorhanden ist und vielleicht auch stärker ausgeprägt ist wie bei anderen, diese Selbsteinschätzung, das habe ich ja auch in der Dokumentation über dich gesehen, wo du dann auf den Bahamas bist und dann eben nicht den Tauchgang macht, wenn es keinen Sinn macht. Das ist ja wahrscheinlich was du vielleicht angeboren hast, vielleicht auch die mentale Stärke, oder würdest du sagen, sowas kann man ein Stück weit trainieren und musst auch du trainieren? Musst du auch weiter trainieren oder ist es einfach was du hast und musst sozusagen die anderen Leute enttäuschen wie mich, die sagen, hey, kann ich mir da eine Scheibe von abschneiden? Oder hast du da vielleicht einen Tipp, wie man an sowas herangehen könnte?
Also ich denke, sicherlich ist das natürlich ein Stückchen weit Veranlagung. Ich werde immer gefragt, ob ich Angst habe unter Wasser und ich hatte tatsächlich unter Wasser noch nie Angst. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, obwohl ich gar kein besonders guter Schwimmer bin. Aber so diese Entdeckung der Unterwasserwelt war für mich immer eine Faszination und ich habe immer auf Probleme mit Ruhe reagiert. Ist also auch bei mir schon irgendwo eine Veranlagung. Das heißt aber nicht, dass ich keine Angst habe. Das wird oft verwechselt. Ich bin zum Beispiel, weigere ich mich standhaft irgendwo runterzuspringen. Ich springe von keinem 3-Meter-Brett. Ich musste es jetzt neulich bei einer Ausbildung, die ich mitgemacht habe, bei der Bundeswehr Überleben See. Da lernt man, wie man aus einem Hubschrauber rauskommt, der ins Wasser stürzt und untergeht. Und da muss man auch, das wusste ich nicht, immer vom 5-Meter-Brett springen, weil könnte ja sein, dass der Hubschrauber brennt und man rausspringen muss, weil der Pilot ihn nicht absetzen kann, dass man abspringen muss. Also muss man raus wo springen. Das war für mich wirklich die Hölle. Ich bin gesprungen, aber ich fand es furchtbar. Ich bin mehrmals gesprungen und es wurde auch jedes Mal nicht besser. Ich fand es jedes Mal furchtbar. Ich fahre auch keine Achterbahn zum Beispiel. Kann man vergessen. ich habe so ganz normal Angst, wie andere Menschen auch. Aber ich habe gelernt, und das ist natürlich jetzt auch jahrelange Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung, bei Problemen, wenn plötzlich ein Problem auftritt, hebe ich mir die Angst für später auf. So kann ich es vielleicht am besten erklären. Ich habe dann auch diesen Moment, in dem ich denke, oh mein Gott, das ist jetzt aber schlecht. Es wäre ja auch gar nicht hilfreich, das Problem nicht zu erkennen. Also ich muss ja auch klar wahrnehmen, dass ein Problem besteht und auch so den Level des Problems. Und wie schlimm ist es jetzt? Lebensgefahr oder vielleicht nur ein bisschen doof oder wie groß ist mein Problem? Ich muss ja das anerkennen, dass ich vielleicht in Lebensgefahr bin. Aber dann, anstatt dann zu denken, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin in Lebensgefahr, denke ich das nur einmal. Ich denke, oh, das ist jetzt schlecht. Und dann beschäftige ich mich sofort im nächsten Schritt damit, was ist mein nächster Schritt? Was ist meine Lösung? Was muss ich jetzt sofort als nächstes tun? Und das ist etwas, was ich mir angeeignet habe, auch in der Erfahrung. Und das ist natürlich schon etwas, was man auch zu einem gewissen Grad lernen kann. Also ich denke, man bringt es sicherlich auch etwas mit, aber man kann es auch lernen. Und ein Weg, ich denke, sehr, sehr viel von dieser Stärke sich anzueignen, ist, indem man sich auch immer wieder mal in unvorhergesehene Situationen begibt. Situationen, wo man sich vielleicht auch nicht sicher ist, kann ich das jetzt? Und sich traut, Anfänger zu sein. Also das ist sowas für die Hörer jetzt. Überlegen Sie mal, wann waren Sie das letzte Mal so richtig Anfänger? Wann hat man mal was gemacht, wo man weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann? Und da meine ich jetzt auch nicht, wenn ich sowieso schon gut bin im Laufen, dass ich jetzt noch irgendwie noch Fahrrad fahre. Also ich weiß eh, ich bin gut in Ausdauer, ne, und jetzt mache ich auch noch einen Triathlon. Nein, ich meine etwas, wo ich mir eigentlich nicht sicher bin, bin ich gut darin. Wo ich vielleicht denke, darin bin ich vielleicht gar nicht gut, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich es irgendwie spannend finde. Und in dieser Situation, wenn man Anfänger ist, ich liebe es, Anfänger zu sein. Weil wenn man so richtig schlecht ist in irgendeiner Sache, dann hat man dieses irrsinnige Potenzial zu lernen. Da kann man ja am meisten lernen. Und Lernen an sich und diese Entwicklung an sich macht Spaß. Und die schafft Begeisterung. Und in dieser Entwicklung, wenn man so richtig miserabel ist und alles vermasselt und so wirklich sich verfluchen könnte, weil man es einfach nicht kann, dann wird's spannend. Und in diesen Momenten lernt man eben auch, seine eigenen Stärken immer wieder neu einzuschätzen, seine Grenzen neu zu definieren und auch damit umzugehen, wenn einen überraschende Situationen überfallen, wo man plötzlich was nicht kann, immer wieder in so Situationen zu sein, die einen fordern und einen überraschen. Und es können was ganz, ganz Kleines sein. Es muss auch gar nicht irgendwie die Arktis sein. Ja, es muss kein Extremsport sein. Das ist, glaube ich, auch ein großer Denkfehler. Man muss gar nicht sich großen Gefahren dabei aussetzen. Man muss einfach nur mal wieder Anfänger sein. Und da lernt man ganz viel Stärke, weil man immer ganz viel über sich selber lernt. Ich glaube, das ist so einer der einfachsten Dinge, wie man da an innere Stärke herankommen kann. Jeder von uns.
Sehr inspirierend, was du gesagt hast. Und ich muss auch sagen, dass der Satz mir so gut gefällt, den ich mir als Zitat auch aufgeschrieben habe. Die meisten von uns limitieren sich selbst, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ja. Spielt ja genau in diese Richtung, dass man halt sagt, ich habe vielleicht nicht Lust, da mich zu blamieren oder dieses ganze Kopfkino, das da stattfindet und man will irgendwie seinen Status nicht hergeben. Und jetzt seid ihr natürlich, das kam auch in der Dokumentation gut raus, das ist ja einfach auch ein cooler Haufen, ja, mit den Apnoe-Tauchern. Da schaut man gerne zu, das ist spannend, das ist aufregend. Ist dann auch ein bisschen familiärer Touch wie in anderen Sportarten. Ich erinnere mich an diese Passage, wo du auch über die Natalia Molchanova, eine der größten aus eurem Sport, beziehungsweise vielleicht die größte, sagst du, sprichst und dann auch emotional natürlich da wirst. Wie ist es mit anderen Sportarten? Bist du viel mit anderen Sportlern in Kontakt? Also ich hätte jetzt gleich die Idee, wenn man dich so reden hört, hey, guter Tennisspieler, ja, wieso spricht man nicht mit dir und fragt dich nach deinen Erfahrungen und nach deinen Techniken, zum Beispiel auch diese gute Anleitung, sich die Angst für später aufzubewahren, in dem Moment zu bleiben. Gibt es da diesen Austausch? Profitierst du selber auch von anderen Sportlern aus anderen Sportarten? Oder ist das eher ein romantisches Bild, das ich habe und das nicht stimmt?
Das ist tatsächlich noch relativ wenig, wobei ich glaube, dass unser Wissen sehr, sehr große Anwendung hat, auch im Profisport. Und das wird noch interessant werden, sicherlich in den nächsten Jahren. Da geht es auch gar nicht nur um mentale Stärke auf der einen Seite, aber auch tatsächlich körperliche Trainingsmöglichkeiten, den Körper zu trainieren. Denn letztendlich ist Apnoe-Tauchen vielleicht das ultimative anaerobe Training, was ich überhaupt machen kann. Und das hat natürlich in einigen Sportarten durchaus Anwendung. Also da gibt es noch physiologisch, sagen wir mal so, viele Dinge zu entdecken und viele Dinge auszuprobieren, wie das Profisportlern weiterhelfen könnte mit relativ wenigen einfachen Mitteln. Und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde. Mal schauen, was sich da noch entwickelt. Aber gerade natürlich auch im mentalen Bereich habe ich Möglichkeiten, Leute zu trainieren, Stärken zu entdecken, die sie nicht für möglich gehalten haben. Deswegen arbeite ich ja auch mit Profitauchern, also Feuerwehrtauchern, Polizeitauchern, Kampfschwimmern, Minentauchern, den ganzen Tauchern der Bundeswehr zusammen, genau um eben diese mentale Stärke im Extrembereich, wenn nämlich es hart auf hart kommt und Dinge schief gehen, zu stärken, sagen wir mal so. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Bis jetzt ist da leider der Austausch mit dem Profisport noch nicht so weit fortgeschritten. Das ist so etwas, was bei mir noch auf meiner Liste steht von Dingen, die ich in Zukunft spannend finde. Was für mich es angeht, was ich vom Sport wiederum für mich mitnehme, ist natürlich, dass ich die ja nicht Vollzeit Apnoe tauche. Also wie man immer denkt, dass ich das ganze Jahr an irgendwelchen schönen Orten im Wasser bin, das ist tatsächlich nicht so. Ich bezahle ja nach wie vor dafür selber und gehe eben dann los, wenn ich nun mal Zeit habe. Und das sind nicht so viele Wochen im Jahr. Also wenn ich Glück habe, sind das vielleicht 10 Wochen im Jahr. Das ist dann aber schon richtig viel. In anderen Jahren sind es auch nur 4. Kommt so drauf an, was gerade so geht. Und da muss ich natürlich schauen, dass ich außerhalb dessen möglichst gut mich vorbereite. Und für mich, ich habe zum Beispiel dabei CrossFit entdeckt. Ich mache intensiv CrossFit, wenn ich zu Hause bin, hier in meiner CrossFit-Box in Berlin. Trainiere bei Spree CrossFit in Berlin und habe da entdeckt, dass dieser Sport eine unfassbar gute Grundlage für mich ist, mental wie körperlich. Und dass da ganz ähnliche Parallelen, dass es sehr viele Parallelen hat, im mentalen Bereich auch Dinge, die ich fürs Apnoe-Tauchen brauche. Zum Beispiel das Überwinden meiner selbst. Wenn ich zum Beispiel beim CrossFit ist, ein Teil des CrossFit ist olympisches Gewichtheben. Das heißt, so richtiges Gewichtheben, wie man das kennt, mit Stange überm Kopf und der sogenannte Snatch auf Englisch, reißen, glaube ich, ist es dann auch im Deutschen. Und ich habe davor zum Beispiel immer total Angst, weil ich einfach Angst habe, das verkehrt zu machen und dass mir die Stange auf den Kopf fällt oder ich da irgendwie einen Fehler mache. Das ist schon gruselig. Also da muss man sich schon zusammenreißen. Ja. Aber wenn ich zögere, in dem Moment, wo ich dabei zögere, funktioniert es nicht. Das heißt, ich muss mich mit viel Stärke, der richtigen Intention und dem richtigen Fokus an diese Langhantel treten, und mit meinem ganzen Inneren bereit sein dafür und sagen, okay, ich habe zwar ein bisschen Angst, aber ich mache es jetzt. Und dann fliegt mir die Hansel auf einmal entgegen, als wäre sie nur ganz leicht und es funktioniert. Und wenn ich aber zögere und man sieht es, ich habe mal so Videos von mir selber gemacht, um mit dem Coach dann die Technik zu analysieren. Und da sieht man, dass bei dem einen Versuch ich so ein gewisseres Zögern habe, wie ich schon herantrete an die Langhantel. Man sieht es an der Körperhaltung, man sieht es einfach. Und es geht schief. Also es passiert mir nichts, aber ich kriege sie nicht hoch. Und beim zweiten Versuch sieht man, wie ich mich sammle und mich zusammenreiße. Und man sieht so richtig mir an den inneren Prozess, in dem ich jetzt sage, okay, komm, jetzt mit allem, was ich habe. Und ich trete mit einem ganz anderen Bestimmtheit an die Langhantel heran und die fliegt nach oben perfekt, ganz, ganz leicht und es funktioniert und es ist das gleiche Gewicht. Und in diesem Moment sieht man einfach, wie viel auch in solchen Sportarten dieser mentale Fokus und diese mentale Zuversicht ausmacht. Und das gilt ja für alles im Leben, nicht nur für den Sport. Und da ist eben CrossFit für mich eine ganz tolle Kombination zum Apnoe-Tauchen, weil ich sehr ähnliche mentale Stärke brauche und die ich da trainieren muss. Und ich muss mich immer zusammenreißen und sagen, okay, komm. Denn auch beim Apnoe-Tauchen, man ist ja nie bereit dazu, ohne Atem in die Tiefe zu tauchen. Es gibt den Moment nicht, in dem man bereit ist, weil das soll man ja nun als Mensch nun mal nicht tun. Das heißt, ich muss mich einfach irgendwann entschließen, dass ich es jetzt bin. Und dann auch mit allem, was ich habe, diesen Entschluss auch fassen und dem auch dann nachgehen. Das ist so eine innere Entschluss, den ich haben muss. Und wenn ich den nicht habe, wenn ich immer noch so eine innere Zurückhaltung habe, kann der Tauchgang nicht funktionieren. Also so ganz ähnlich. Und das ist halt sehr spannend im Sport, also auch im anderen Sport gibt es da sehr viele Parallelen, die sich überschneiden, wo eins auf das andere sehr gut übertragbar ist und wo eben auch diese innere Stärke trainierbar ist in vielen Bereichen.
CrossFit ist großartig, auch für die Motivation, denke ich, untereinander, wenn man da einfach gute Leute beisammen hat, aber natürlich auch vom Training. Wie schaut jetzt nur so ein normales Training aus? Ich meine, jetzt ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil wir alle in einer komischen Lage sind, aber sag ich mal, in einer Nicht-Corona-Zeit, wie schaut da eine normale Woche aus, wenn du in Berlin bist, nur vom Trainingsaufwand? Also ist es dann 2-3 Mal die Woche CrossFit? Sind es noch mehr Sachen? Was ist das
im Wasser? Ich gehe gar nicht ins Wasser, weil ich keine Zeit habe. Die meisten Apnoe-Taucher gehen halt 2-3 Mal die Woche dann zum Pooltraining. Das funktioniert für mich nicht, weil ich zu selten lange genug am Stück hier bin, dass es Sinn machen würde und dann auch die Poolzeiten immer so sind, dass ich dann gerade nicht kann. Und ich habe einfach festgestellt, dass das für mich gar nicht gut funktioniert. Das heißt, wirklich mein Im-Wasser-Training findet dann statt, wenn ich am Meer bin. Und vorher trainiere ich meine körperliche Fitness und das bedeutet, wenn ich hier bin, gehe ich 5-6 Mal die Woche tatsächlich einfach zum CrossFit. Das funktioniert dann sehr gut, ja, aber dann ist das halt, bin ich 2 Wochen hier und dann bin ich 2 Wochen wieder weg. Also das ist ja so.
Und eine Einheit, eine halbe Stunde oder ist das?
Eine Stunde, es ist immer eine Stunde. Eine Stunde ist immer ein Training und das reicht mir, um sehr, sehr fit zu werden, also fitter, als ich jemals war in meinem Leben tatsächlich. Und jetzt ist gerade gar kein schlechtes Beispiel, denn wir sind ja alle in dieser Lage, dass wir natürlich jetzt nicht in unsere Fitnesscenter oder zu unserem Yoga-Studio oder so gehen können. Und wir müssen alle Wege finden, auch wir fürchten es mal über längere Zeit hinweg, irgendwie jetzt klarzukommen. Und das ist auch immer wieder diese Frage der Vorbereitung. Was ist jetzt meine Lösung des Problems? Was ist mein nächster Schritt? Das muss man sich sofort überlegen. Also in dem Moment, als schon klar wurde, dass es hier wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen wird, dass wir zu Hause bleiben müssen, hatte ich mir schon ein Spinning-Bike bestellt für zu Hause. Gar kein teures, einfach nur eins, auf dem ich richtig fahren kann, auch aus dem Sattel raus. Ich kann im Moment eben nicht laufen gehen. Ich habe gerade Probleme mit der Hüfte. Laufen ist nicht gut für mich. Und insofern brauche ich irgendwie eine Möglichkeit, zu Hause zu trainieren. Und ich habe dieses Fahrrad jetzt hier stehen und ich habe meine Möglichkeit, da 1-2 Stunden am Tag drauf mich zu amüsieren. Und ansonsten, natürlich gibt es reichlich Möglichkeit, zu Hause zu trainieren. Ja. Ich hasse es wie die Pest, muss ich wirklich ganz ehrlich dazu sagen. Ich hasse es, zu Hause zu trainieren wie die Pest. Aus tiefstem, vollstem Herzen kann ich es nicht leiden. Mein inneres Ich, meine mentale Komponente will sich auf Sport einstellen, indem sie wohin geht, wo dann Sport stattfindet. Und ich will nicht Sport in meinem Wohnzimmer zwischen meinem Sofa und Küchentisch machen. Aber jetzt geht's nun mal nicht anders. Und es ist mir eben dann doch wichtiger als alles andere, diese Wochen, die jetzt auf uns zukommen, zu überstehen. Also mache ich es. Und dann muss ich mich immer austricksen, weil eigentlich bin ich ein fauler und undisziplinierter Mensch. Das heißt, ich habe mir eine eigene Challenge jetzt vorgenommen, die hatte ich schon mal vor ein paar Jahren mal gemacht, und zwar mache ich jeden Tag 100 Liegestütze. Nicht am Stück, sondern ich mache halt morgens vor dem Zähneputzen 3 und nach dem Zähneputzen nochmal 4 und dann mache ich irgendwie hier mal 5 und da nochmal 3, sodass, wenn ich abends ins Bett gehe, müssen es halt 100 gewesen sein. Und das kriege ich zum Beispiel hin, ne? Hier und da Liegestütze, ja. Und dann mache ich natürlich jeden Tag im Moment einen Workout, den mein CrossFit-Gym immer postet, und die haben auch ein Online-Streaming, wo wir es sozusagen auch noch zusammen machen können. Und dann weiß ich, dass ich das irgendwie hinkriege, jetzt diese Tage zu überstehen. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge der Herausforderung, die wir uns gerade alle stellen müssen, ist, dass jeder von uns es schafft, irgendwie zu Hause Sport zu treiben. Weil der Gang zum Kühlschrank, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, der findet nun mal statt. Das kann sich keiner verkneifen, regelmäßig nicht irgendwie an dem Kühlschrank vorbeizulaufen. Wenn man irgendwie so rumsitzt und nichts macht, das passiert von selber. Und wenn man aus diesen Wochen jetzt irgendwie halbwegs heil raus will, dann muss man echt Sport zu Hause machen. Und da muss man sich halt überlegen, wie man sich selber austrickst. damit man sich motiviert. Du hast mir ja auch gerade gesagt, du hast dich einfach für so ein Online-Tutorial angemeldet. Ich glaube, das sind die besten Wege jetzt. Also seinen Online-Yoga-Kurs, sein irgendetwas, was einen zwingt, tatsächlich jeden Tag mitzumachen. Ich glaube, das ist der Weg für die meisten undisziplinierten Menschen, die meisten von uns ja sind.
Musst du dich beim Essen sehr disziplinieren oder fällt es dir dann relativ leicht?
Das geht so. Also ich bin da durchaus auch wie jeder Mensch. Ich fällt mir jetzt nicht wahnsinnig schwer, mein Gewicht so halbwegs zu halten. Ich glaube, das ist auch einfach, wenn man das immer jahrelang halbwegs vernünftig betreibt, dann geht das schon. Aber ich habe auch meine Schwankungen, so wie wir alle. Und mein absoluter Downfall ist, es ist einfach so, es fällt mir schwer, mich dann von Zucker fernzuhalten. Ja? Also ich habe da wirklich eine Schwäche für alles, was Gummibärchen und andere Dinge sind. Das ist furchtbar. Und da auch jetzt wirklich, ich sehe halt, dass das jetzt Wochen dauern wird, dass wir Wochen hier zu Hause sind und es mir natürlich dann auch schwerer fällt, wenn ich zu Hause bin und nichts anderes, wenn ich in der Stadt rumrenne, dann fällt es mir leicht, jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie zu überlegen, welche Gummibärchen ich jetzt essen muss. Ne? So, aber wenn man so zu Hause sitzt, dann fällt es einem halt schwer. Das geht jedem, glaube ich, so. Und ich bin wirklich dabei, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt zwingen, vernünftige Dinge zu kochen. Und dann ist zum Beispiel mein Weg für mich einfach, ich kaufe 1 Kilo Mohrrüben und ich koche direkt sofort das ganze Kilo Mohrrüben auf einmal. Weil wenn ich weiß, dass ich mir die Mohrrüben jedes Mal erst kochen muss, wenn ich die jetzt essen will, dann mache ich das nicht. Ja, dann esse ich stattdessen irgendwelche Salzstangen oder sonst was. Also ich koche die Mohrrüben dann nicht jedes Mal, eine Portion Mohrrüben, kann man vergessen. Ich kaufe 1 Kilo Mohrrüben, koche das ganze Kilo Mohrrüben und habe die dann halt kalt und tue die in den Salat mit rein und wo auch immer. Ja. Und dann funktioniert das für mich. Ich muss mich da einfach austricksen auf so meine Strukturen und Wege finden, wie ich es mir dann leichter mache, Mohrrüben zu essen statt Salzstangen zum Beispiel. Ich kann wunderbarerweise von Cornflakes und Salzstangen essen, über lange Zeit. Aber das ist halt nicht so gut, wenn man wochenlang eingesperrt ist. Das ist nicht der beste Weg.
Bei uns gibt es gerade unten Scones, frisch gebacken, auch wunderbar. Genau. Liebe ich total schön mit Marmelade und dick Butter drauf. Und
ja, das ist ja auch schön, weil ich meine, in dem Moment jetzt gerade so kleine Dinge, die einem dann Freude machen, die sind ja auch wichtig. Und ich finde, das kann man dann auch ruhig zelebrieren. Wichtig ist dann aber, dass man sich das nicht so nebenbei dann reinstopft, sondern dass man sich dann einen schönen Kaffee macht und seinen Scone und dann auch wirklich weiß, das ist jetzt Besonderes und ich esse das jetzt und freue mich so richtig doll drüber. Dann finde ich es auch okay. Aber so dieses nebenbei jetzt ständig Sachen futtern, da müssen wir jetzt alle wahnsinnig aufpassen irgendwie, dass man da nicht so rein verfällt.
Ja, und ich habe mir auch vor 2 Monaten das Bike bestellt. Also insofern habe ich da...
Ja, hast du Glück gehabt, ja.
Aber da hatte ich das überhaupt noch nicht in Zusammenhang mit Corona gemacht. Aber trotzdem, jetzt bin ich da sehr dankbar für.
Ja.
Ich denke, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich habe jetzt eigentlich nur noch 2, 3 kurze Fragen, wobei kurze Fragen, deine Antworten müssen nicht kurz sein, aber ich das einfach nur vorab. Du hast ja vorhin schon Bücherempfehlungen gegeben. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach anderen Medienempfehlungen, vielleicht auch zu deinem tollen Sport, Apnoe-Tauchen, vielleicht auch zum anderen Sport, vielleicht auch gar nichts mit Sport. Gibt es irgendwelche Dokus, Podcasts, die du empfehlen kannst, irgendwelche Medienempfehlungen, vielleicht auch eine App, die für dich sensationell ist, wo du sagst, da sollte man mal reinschauen?
Ich bin nicht so ein wahnsinniger App und Podcast und so Mensch, muss ich echt sagen. Ich höre dann eher so ganz, ganz klassisch Radio und solche Dinge. Doku natürlich, muss ich einfach sagen, natürlich BBC Blue Planet ist einfach natürlich wirklich wunderbar. Also für die Menschen, die sich für Ozean und Meere interessieren, das ist einfach wirklich sensationell. BBC Blue Planet 2, eben auch wirklich noch recht aktuell. Wahnsinnige, schöne Aufnahmen und wirklich auch toll erzählt und toll erklärt, finde ich, die Welt der Meere, die uns eben umgibt. Dann finde ich auch gerade sehr interessant die 4-teilige Reihe von Terra X über das Anthropozän. Das Zeitalter des Menschen, in dem der Mensch die größten Veränderungen in der Natur, die größten Veränderungen in dem Planeten, sozusagen Langzeitveränderungen vom Menschen gemacht sind und nicht mehr von einer Eiszeit zum Beispiel oder einem Meteoriteneinschlag oder so. Also die Forscher haben international das Anthropozän ausgerufen. Wir leben jetzt im Zeitalter des Menschen und wie der Mensch die Erde verändert. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr relevant für uns in einem Moment und sehr spannend und ganz, ganz toll gemacht. Und das sind so die aktuellen, die ich selber gerade gerne sehen möchte.
Super, werde ich mir anschauen. wenn du jetzt eine Investition nennen müsstest, das kann jetzt ein Produkt sein, das kann irgendeine Weiterbildung sein, das kann der erste Tauchkurs gewesen sein, den du gemacht hast. Fällt dir da was zu ein?
Also mit Sicherheit natürlich der erste Tauchkurs, ganz klar. Der erste Tauchkurs mit Flaschen, auch der erste Apnoe-Tauchkurs. Also für mich so diese Weiterentwicklung im Tauchen hat mich sehr verändert. Und da muss ich sagen, vielleicht von all diesen Dingen mit am meisten der erste Schritt zum Profi als Taucher. Also ich habe meinen Dive-Master-Kurs gemacht 1995. Das heißt, man ist als Guide unterwegs. Man ist kein Tauchlehrer, man kann jetzt noch nicht unterrichten, aber man guidet vor allen Dingen andere Menschen, die schon tauchen können, eben so um die Riffe herum und so weiter. Und damals habe ich das gemacht, weil ich Student war und ich wollte ganz viel tauchen gehen und tauchen ist nun mal recht teuer und das konnte ich mir nicht leisten, so viel tauchen zu gehen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich Guide bin, dann habe ich ja andere Taucher und wenn die gut sind, dann gehe ich ja auch einfach nur tauchen mit denen, dann ist doch perfekt. Und habe immer so dann in den Zeiten, die ich so hatte, zwischen Jobs dann gearbeitet im Ausland. Und das hat für mich eine sehr große Veränderung gebracht, weil ich mich in meiner Persönlichkeit dadurch unheimlich entwickelt habe, durch diese Verantwortung, die man übernehmen muss für andere Menschen. Auf einmal ist es nämlich so, unweigerlich gerät man, wenn man in der Natur draußen unterwegs ist, auch mit unterschiedlichsten Leuten unterwegs ist, in Schwierigkeiten. Es gibt plötzlich Schwierigkeiten, plötzlich Probleme und auch durchaus gravierende Probleme, die man lösen muss. Und dann habe ich eine Gruppe von 8 Leuten bei mir. Und jetzt ist es auf einmal so, dass ich nicht sagen kann, ja, wer weiß denn, was wir jetzt machen, sondern 8 Leute gucken mich an und erwarten, dass ich weiß, was wir jetzt machen. Und ich muss entscheiden und ich muss sagen, was wir jetzt machen. Ob es denn dann nun richtig oder falsch ist, ich muss entscheiden. Ja. Und in diesem Moment, wo man das lernt, dass man nicht wartet, dass irgendjemand anders sagt, was wir machen oder entscheidet, lernt man die Verantwortung zu übernehmen und zu handeln. Und das verändert einen ganz gravierend und fürs Leben, in allen Situationen im Leben. Wirklich ganz egal wo. Ich habe keine Angst zu handeln oder Verantwortung zu übernehmen. Und das ist wirklich sehr interessant, wie viel mir das gebracht hat, womit ich ja gar nicht gerechnet hatte. Ich wollte ja nur tauchen gehen. Und ich glaube, man kann gar nicht unterschätzen, wie viel solche Dinge einem bringen für den Rest des Lebens. Es gibt immer eine Rückkopplung, wenn man etwas Neues lernt, auf den Rest des Lebens. Da glaube ich ganz fest daran. Und deswegen also tatsächlich mein erster Schritt zum Profi sein, hat mich vielleicht mit am meisten verändert von all diesen Dingen. Und ansonsten eine Investition, eine sehr große Investition in der letzten Zeit war für mich letztes Jahr im März die Reise nach Grönland, wo ich jetzt eigentlich auch gerade wieder sein sollte. Ich bin nach Grönland gefahren, um dort unterm Eis zu tauchen. Aber tatsächlich war es so, dass ich einfach nur nach dem Tod meiner Mutter und diesem ganzen Wahnsinn mit der Buchveröffentlichung dringendes Bedürfnis hatte nach draußen, nach Natur, nach Stille, auch nach der extremen Natur. Und ich komme nun mal aus einem kleinen Dorf in Bayern, wo es im Winter immer noch sehr viel geschneit hat, als ich klein war, und habe immer so diese Sehnsucht nach Schnee und Wildnis und den kalten Orten dieser Welt. Das hat mich sehr geprägt. Und ich wollte schon immer irgendwie mal in die Arktis und hatte von jemandem gehört, dass es einen kleinen Tauchreiseanbieter gibt, der einen da mitnimmt zum Tauchen nach Grönland unterm Eis. Und ich habe denen geschrieben und gesagt, hier, würdet ihr mich mitnehmen, obwohl ich Apnoe tauche, weil das sind natürlich normalerweise Taucher mit Flaschen, maximal 6. Und der hat gesagt, ja, nee, ist okay, du kannst mitkommen. Er kannte mich sozusagen vom Hörensagen. Und ich wusste noch nicht mal, ob ich da jetzt wirklich tauchen kann. Ich wusste auch gar nicht, wer sonst mitfährt, habe ich gar nicht gefragt. Ich habe noch nicht mal gefragt, wie wir untergebracht sind und ob jemand kocht oder ob wir selber kochen. Es hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte einfach nur in die Arktis, in die Wildnis, nach Grönland, in die Kälte, und hatte gedacht, wenn ich vielleicht mal meinen Kopf unter das Eis stecken kann, einmal, dann bin ich schon glücklich. Und wenn, dann vielleicht nehme ich meine GoPro mit und irgendein Taucher kann da mal kurz ein Bild von mir machen, so für mich selber, dann bin ich froh. Und mehr hatte ich gar nicht vor. Ich wollte eigentlich einfach nur Stille und Ruhe und kein Handy empfangen und so Zeit auch für mich, auch traurig zu sein und auch einfach nur so, ja, da so in dieser Extreme der Natur so diese Ruhe zu finden. Und zufälligerweise war auf dieser Reise einer der beste deutsche Unterwasserfotograf, kann man sagen, Tobias Friedrich, als Taucher mit Gerät dabei. Wir hatten voneinander gehört, kannten uns aber noch nicht und haben angefangen, dort zusammen zu tauchen, da man ja nie alleine tauchen kann, auch ich nicht. Und daraus sind unvorstellbar schöne Bilder entstanden, in denen Tobias wirklich den emotionalen Moment einfängt, den ich dort hatte. Denn das war eine Welt unter dem Eis, die ich da gesehen habe. Das wird mich immer begleiten. Das war unvorstellbar, das zu sehen und das zu erleben. Sehr, sehr hart, sehr, sehr schwierig, aber auch gleichzeitig eine unfassbare Schönheit. Und Tobias hat meine Reaktion darauf in diesen Bildern eingefangen, die wirklich sensationell schön sind und wie der Teufel es eben dann so will, völlig verrückt, wenn man gar nicht damit rechnet und einfach diese Dinge tut, weil man es sich wünscht und gar nichts vorhat damit, ergeben sich manchmal so Chancen im Leben. Und diese Bilder gehen um die Welt, sind gerade vor 3 Tagen in der Times, in der englischen Times zum Beispiel ist ein Bild veröffentlicht worden. Die gehen seit einem Jahr um die Welt und haben natürlich zu vielen Anfragen geführt, zu vielen Möglichkeiten, die sich dann aus sowas wieder eröffnen, wobei das überhaupt gar nicht mein Ziel war damals. Nee. Mein Ziel war einfach nur, die Arktis zu sehen. Ich glaube, wenn man so mit sehendem Auge durch die Welt geht und mit Leidenschaft, dann ergeben sich eben auch Möglichkeiten, obwohl man die gar nicht angepeilt hat. Das muss man auch gar nicht. Das ist gar nicht das Wichtige. Ja, das war also meine Investition. Eine sehr teure Reise, aber eine, die mir unfassbar viel gebracht hat, beruflich wie emotional wie persönlich.
Mit die beste Antwort, die man darauf geben kann. Und die Bilder sind unglaublich. Das muss man sich einfach anschauen. Das haut einen um, ja. Das haut einen aus den Latschen. Ja, und abschließend noch die Frage, wenn du jetzt Minister wärst von Deutschland, beziehungsweise Sportminister, und du hättest unbegrenztes Budget und auch Power, das alles durchzudrücken, was du haben willst, gäbe es da was, was du sofort anschieben würdest? Und zweiter Teil, wenn du jetzt eine Botschaft an deine deutschen Mitbürger geben könntest, kann ein Wort sein, kann irgendein motivierender Satz sein.
Also wenn ich ganz viele Möglichkeiten hätte in Deutschland für Sport was zu tun, ich glaube, was wir dringend brauchen, ist, dass wir unsere Schwimmbäder wieder in Ordnung bringen und nicht die ganzen Schwimmbäder schließen und dass Kinder Schwimmunterricht haben. Denn das ist einfach jetzt nicht nur reiner Sport, sondern es ist lebenswichtig. Eltern, die nicht schwimmen können, haben Angst vorm Wasser und übertragen das wiederum auf Kinder, die dann auch nicht schwimmen lernen und die dann einfach, das sind Ertrinkungsunfälle, die dann uns bevorstehen, weil Menschen nicht mehr schwimmen lernen. Und das ist wirklich schlimm. Also ich finde einfach, in ganz, ganz jungen Jahren schon sollten die Kinder ans Wasser gewöhnt werden. Und das sollte einfach ein Teil unseres Lebens sein, damit wir da auch viel Sicherheit gewinnen. Und deswegen leider ist es so, dass die finanziellen Mittel für den Schwimmunterricht und die Schwimmbäder einfach nicht mehr da sind. Und das wäre etwas, was mir am Herzen liegen würde, dass sich das ändert. Auch ganz unabhängig davon, dass ich selber jetzt Taucherin bin, finde ich. Ich finde es einfach lebenswichtig für uns alle, dass wir schwimmen lernen, denn wir kommen nun mal als Menschen mit Wasser in Berührung und das sollen wir auch. Das ist ein Element, was uns anzieht und was gut für uns ist und wo wir aber auch Sicherheit brauchen. Mhm. Also das wäre das, was ich gleich erstmal sofort machen würde. Und als kleinen Tipp für alle da draußen, ich glaube, dass man immer dazu neigt, sich selber zu limitieren. Also Leute, die hören, was ich mache, sagen, ja, das könnte ich ja nie, weil ich bin ja viel zu alt. Das könnte ich ja nie, weil ich kann nicht so gut schwimmen. Das könnte ich ja nie, ich bin ja nicht so sportlich und so weiter und so fort. Und die Frage ist natürlich immer, wir neigen halt dazu, so etwas zu sehen, was jemand macht und dann gleich das höchste Level zu sehen, also den Olympiasieg. Aber nur, weil Hermann Mayer mit 180 km/h die Streif in Kitzbühel runter rast und in jeder Sekunde dabei sein Leben riskiert und eine unglaubliche Leistung bringt, heißt das ja nicht, dass der normale Mensch nicht auf dem Babyhügel Skifahren, im Schneeflug Skifahren lernen kann. Und nicht jeder muss ja einen Marathon in 2 Stunden laufen, aber jeder kann vielleicht erstmal einen Kilometer um sein Haus rumlaufen. Also es gibt ja immer eine Abstufung, die jedem von uns möglich ist. Ja. Und anstatt zu schauen, was kann denn dieser andere irrsinnige Mensch, der einen wahnsinnigen Sport auf wahnsinnigem Niveau betreibt und diese innere Distanz dazu herzustellen, indem ich sage, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn, das könnte ich ja nie. Denken Sie doch lieber, das ist ja faszinierend, ich frage mich, wie viel davon ich vielleicht könnte. Wie weit könnte ich denn wohl laufen? Und den ersten Schritt, den kann jeder von uns immer machen. Der erste Schritt, der ist ja winzig klein. Das ist ja ganz egal, was der ist. Und es ist auch ganz egal, wo der vielleicht mal hinführt. Jeder von uns kann immer noch einen kleinen Schritt machen. Und lieber den zu tun und darauf auch zu gucken, was kann ich denn in meinem Rahmen? Das ist eigentlich so der Weg, auch immer wieder neue Dinge zu entdecken und auch zu entdecken, dass man selber viel, viel mehr kann, als man eigentlich denkt.
Das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ich werde natürlich auf alles verlinken, was du im Gespräch erzählt hast, auf deine Webseite, das Buch natürlich. Und möchte mich an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanken. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Hätte noch doppelt so lange sein können.
Sehr gerne.
Also vielen, vielen Dank, Anna.
Danke dir.
Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.